Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Simone. Die Simone hat in Hamburg Zahnmedizin studiert und steht jetzt seit gut 2 Jahren im Arbeitsleben als klassische Zahnärztin in ihrer Heimat Bayern. Sie hat die Assistenzzeit also gerade hinter sich gelassen und ist seit kurzem offiziell auch Dr. Med-Dent. Simone hat bereits 2 Praxiswechsel hinter sich und ist erst im 3. Anlauf in der Praxis angekommen, in der sie sich noch bis heute wohlfühlt. Heute erzählt sie uns, wie sie den Einstieg ins Berufsleben erlebt hat, was ihre krasseste Umstellung von der Uni ins Arbeitsleben war und was der Doktortitel für sie verändert hat. Herzlich willkommen, liebe Simone. Ich freue mich total, dass wir uns unterhalten können. Ganz besonders eigentlich, weil du hast mich ja eigentlich damals so ein bisschen auch zum Zahnmedizinstudium gebracht sogar. Du hast ja für mich deine KFO-Zangen in Hamburg durch die Sicherheitskontrolle geschmuggelt, bist nach Hause geflogen und hast mir das Drähtebiegen beigebracht und was über das Studium erzählt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt bist du schon kurz, beziehungsweise vor kurzem raus aus deiner Assistenzzeit gekommen, hast deinen Doktortitel ganz frisch. Herzlichen Glückwunsch nochmal dafür.
Genau.
Und Danke. Da wollte ich dich direkt mal fragen, wie war denn das für dich an dem Tag, wo du dann mit Doktortitel in die Praxis gekommen bist? War das auf einmal ein anderes Gefühl als davor?
Nee, eigentlich nicht, weil irgendwie, das war jetzt kein spezieller Tag, wo ich dann diesen Doktortitel in der Tasche hatte, weil meine Prüfung für die mündliche Prüfung der Doktorarbeit, die war Mitte Oktober schon und da haben sie mir aber auch ganz explizit nochmal gezeigt, dass ich mich noch nicht Doktor nennen darf, sondern erst, wenn ich die Urkunde wirklich in der Hand habe. Und dann sind insgesamt nochmal ungefähr 6 Wochen vergangen, bis ich dann die Urkunde gekriegt habe. Und dann war es irgendwie schon wieder fast im Alltag drin. Und jetzt, ja, jetzt habe ich seit gut 2 Wochen ungefähr den Doktortitel auch auf meinem Namensschild stehen. Aber eigentlich hat sich nicht ganz so viel verändert.
Also ein fließender Übergang und nicht komplette Arroganz von heute auf morgen.
Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Das hoffe ich mal nicht.
Gab es denn generell irgendwelche Schlüsselmomente, wo du irgendwie diesen Titel Zahnarzt auf einmal so richtig gefühlt hast, rückblickend? Also so gerade, wenn man frisch von der Uni kommt, wo du sagst, heute habe ich meine erste 3-wurzelige Endo gemacht, jetzt bin ich Zahnarzt. Oder war das gleich mit der Approbation, die du dann in der Hand hattest?
Ja, mit der Approbation, dann hat mir offiziell, dass man Zahnarzt ist, das stimmt. Aber ich habe trotzdem immer gedacht, so, ja, ich weiß jetzt, wie man eine Füllung macht oder wie man theoretisch eine Endo macht und so weiter. Aber es fehlt einem ja noch die Sicherheit und die Erfahrung und die macht es eigentlich aus. Von dem her war es eher ein fließender Übergang, sich dann wirklich als Zahnarzt oder Zahnärztin zu fühlen auch, dass man dem Patienten sicher vermitteln kann, was jetzt gut für sie ist oder was an ihren Zähnen gemacht werden muss oder warum man jetzt dann eine Parodontitis-Therapie durchführen sollte. Also es war eher ein Zeitraum.
Das so mit der Zeit eben dann kam.
Genau, ja.
Genau, wir gehen später auf jeden Fall nochmal auch genauer darauf ein, so auf diese Umstellung von Uni auf Praxisalltag. Jetzt aber nochmal ganz kurz zum Anfang. Wie war das damals bei dir, so direkt nach dem Examen? Wie war das Gefühl eben, so plötzlich Zahnärztin zu sein? Und wolltest du am liebsten so direkt einsteigen oder hast du dir erstmal ein bisschen Zeit für dich genommen?
Also direkt nach dem Examen war ich erstmal platt und war erholungsbedürftig im Prinzip. Es ist ja so, dass man das Examen geht ja über fast ein halbes Jahr und man hat so viele Prüfungen und lernt so viel, dass man erstmal ein bisschen Erholung braucht. Ich habe mich dann schon gefreut, wieder also dann das Gelernte anwenden zu können, also dann in den Beruf einsteigen zu können. War aber so, dass es bei mir so ergeben hat, dass ich direkt nach dem Examen mit meiner Doktorarbeit angefangen habe und dann da ein halbes Jahr gearbeitet habe. Nach der Doktorarbeit habe ich mir dann nochmal 2 Monate Zeit genommen zum Reisen und einfach Zeit für mich zu haben und bin dann quasi ungefähr ein Dreivierteljahr nach dem Examen dann in Beruf eingestiegen.
Okay, und dann hast du dich wahrscheinlich auch in der Zeit um diese ganzen organisatorischen Sachen auch gekümmert, oder? Was sind denn da so die Hauptanlaufstellen irgendwie nach dem Examen bis zum ersten Tag, sage ich mal, Oder bis zur Bewerbung im Grunde?
Also bewerben kann man sich im Prinzip davor schon. Also bevor man das Examen hat, das stellt man sich halt bei der Zahnarztpraxis vor. Und was man dann machen muss, man muss eine Approbation beantragen mit Führungszeugnis, diversen Zeugnissen von der Uni und Abitur und was weiß ich was alles. Aber da gibt es eine Liste, wo dann alles genau draufsteht. Und wenn man als Vorbereitungsassistent arbeiten will, dann muss man, also in Bayern zumindest, sich bei der KZVB genehmigen lassen, bei der jeweiligen Bezirksstelle. Und man muss sich auch beim Bezirksverband melden. Dann muss man sich noch bei der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen und sich bei der Bayerischen Ärzteversorgung, also der Rentenversicherung, dann für die Ärzte da dann anmelden.
Kann man sich denn eigentlich schon ohne Examenszeugnis bewerben oder wie lange dauert es, bis man das eigentlich hat?
Das Examenszeugnis hat bei uns, also die letzte Prüfung war bei uns Mitte Dezember und Anfang Mitte Januar haben wir das Zeugnis gekriegt. Also da war halt Weihnachten noch dazwischen und
okay.
Bewerben ist ja unabhängig davon im Prinzip. Das ist ja, da stellt man sich ja bei dem Zahnarzt vor und wenn der sagt, ja, das passt, dann muss man die formalen Sachen erst noch erledigen im Prinzip.
Okay, ja, der braucht halt wahrscheinlich irgendeine Note dann einfach, oder der, ist es dann so ein bisschen, oder
gar nicht
ist
unbedingt.
Nicht unbedingt?
Nee, okay. Also die müssen, also ich glaube, bis jetzt hat noch keiner auf die Note geschaut.
Ah, das ist ja auch bei mir ein interessanter Fakt. Okay, da muss man sich ja gar nicht so stressen. genau, und deine erste Station, hast du mir erzählt, war ja dann in der Münchner Innenstadt, so ein relativ großes medizinisches Versorgungszentrum mit mehreren Ärzten. Es hört sich ja eigentlich ganz cool an, wenn da Ärzte verschiedenster Fachrichtungen sind und man eigentlich ein großes Kollegium hat. Waren das so deine Gründe, warum du dich dafür entschieden hast?
Nee, war nicht direkt die Gründe. Ich habe einfach geschaut, mich irgendwo beworben und ich hatte den Eindruck, dass es passt oder dass ich da gut starten könnte im Prinzip. Es hört sich gut an, wenn man verschiedene Fachrichtungen hat, auf jeden Fall, weil dann denkt man, ja, man kann mal bei dem einen zuschauen, mal bei dem anderen, sich da einen Trick holen oder da einen Tipp und so weiter und so fort. In der Realität war es dann leider nicht ganz so. Also ich habe am Anfang sehr, sehr viel PZRs gemacht und bei den Kindern Individualprophylaxe und war das sehr, also das ist auch gut, dass man erstmal so anfängt und da reinkommt, dass man sich daran gewöhnt, viele verschiedene Patienten am Tag zu haben. Wenn es dann aber über Wochen so geht, dass man dann nur noch PZR macht, ist glaube ich, nicht das Ziel des Ganzen, dass man dann so lange studiert hat.
Mhm. Konnte man da irgendwas sagen dagegen? So, ich würde gerne mal mehr machen oder das und das machen?
Ja, schon. Also ich hatte schon auch Patienten, da wo ich dann auch die 01 gemacht habe und wenn dann da eine Füllung zu machen war, das habe ich dann schon gemacht. So war es nicht, aber es ist dann irgendwie so dieses große, oh, jetzt muss ich eine Füllung machen und wie mache ich das jetzt halt? Und also klar, man hat das in der Uni gelernt und alles und da hat auch der Assistent immer mit drauf geschaut. Aber in der Praxis schaut ja keiner mehr drauf und dann ist wieder diese, zumindest bei mir war diese Unsicherheit da, mache ich jetzt das alles richtig und in der Praxis läuft es ja doch ein bisschen anders wie in der Uni und es kontrolliert keiner mehr. Genau. Was auch war,
ja, definitiv.
Was auch war, dass die Mittagspausen auch immer verschoben waren. Also ich hatte gar nicht so die Möglichkeit bei anderen, mich mit denen dann auszutauschen oder ja, dass man sich so auf dem Flur einfach mal getroffen hat, gesagt hat, ja, schau mal auf das Röntgenbild mit drauf, was sagst du und so. Also das ist wirklich ein großer Faktor, der viel ausmacht. Dass man sich immer austauschen kann.
Ach so, okay. Da sind so viele Ärzte, aber keiner schaut aufeinander so, also auf die jeweiligen Fälle untereinander schaut keiner, oder wie? Also trotzdem macht jeder sein Ding.
Ich hatte den Eindruck, dass jeder sein Ding macht, ja. Genau. Genau. Es gibt sicherlich auch andere MVZs, wo es anders läuft.
Aber hast du es, also ist man dann da irgendwie auch komisch angeschaut worden, so wenn man fragt, so nach dem Motto, was hast du überhaupt gelernt? Jetzt mal so blöd gesagt.
Ja, das ist gar nicht so blöd gesagt, ja. Es war dann schon auch die Erwartungshaltung, okay. Du bist jetzt fertige Zahnärztin, du hast dann Approbation, also mach was draus. Mach mal, du
so
hast
ja, okay.
Gelernt, genau.
Klingt nicht nach dem schönsten Arbeitsumfeld irgendwie für den Einstieg. Wann hast du dann so gemerkt, dass das nicht, dass du das nicht bis zu deinem Lebensende machen möchtest?
Ja, ziemlich schnell habe ich das gemerkt eigentlich schon noch. Nach wenigen Wochen und dann habe ich mir vorgenommen, nee, ich mache das jetzt ein Jahr, aber ich habe nur 2 Monate durchgehalten und habe dann da gekündigt.
Du bist ja dann relativ bald eben genau in so eine kleinere Praxis, glaube ich, gegangen, in so im Münchner Stadtwesten, also nicht mehr ganz so zentral. War das dann besser? War da alles besser?
Es war auf jeden Fall besser. Also das war eine ganz kleine Praxis mit meiner Chefin und mir. Und im Prinzip war es so, dass alle Entscheidungen zusammen getroffen wurden. Also es war nicht so, dass jeder seine eigenen Patienten hat, sondern alle Patienten gemeinsam waren. Und wenn jetzt ein Zahn gezogen werden musste, dann habe ich das gemacht und sie ist daneben gestanden und hat assistiert im Prinzip. Und genauso bei einer Endo, bei einer Messaufnahme, hat sie auch aufs Röntgenbild immer mit drauf geschaut und das war wirklich eine große Hilfe und da habe ich auch sehr viel gelernt dort.
Aber du bist da ja jetzt nicht mehr. Was war das dann oder was war da dann der Grund, warum es irgendwie dann doch nicht so gepasst hat?
Es war wahrscheinlich ein Thema, wie möchte ich die Zahnmedizin machen? Also lege ich es jetzt sehr auf die aufs Geld aus oder auf die Wirtschaftlichkeit oder möchte ich die Patienten gut versorgen und jetzt nicht jedem Patienten alle möglichen Behandlungen in Anführungszeichen aufschwatzen oder ihnen sagen so, wir machen jetzt nur die hochwertige Füllung, die so und so viel kostet und eine Kassenfüllung gibt es nicht so ungefähr oder auch andere Therapien, wo man in der Uni gar nichts zugehört hat und wo es auch nicht nachgewiesen ist, dass es wirklich was bringt für sehr viel Geld, war nicht meine Art zu behandeln im Endeffekt. Also das Problem, glaube ich, war auch, dass in der Nähe von dieser Praxis sehr viele andere Zahnarztpraxen waren, wodurch ein großer Druck natürlich da ist, dass man seine Kosten decken kann. Und es muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er die Zahnmedizin zu gestalten hat und so. Also ich will das jetzt gar nicht werten oder beurteilen, aber für mich war es nicht das Richtige.
Das war ja, ich glaube, in München sind generell viele Zahnärzte, oder?
Genau, also in der Straße waren 8 Zahnärzte.
Bist dann quasi direkt mit dem Wirtschaftlichkeitsthema in Kontakt gekommen. Auch irgendwo, glaube ich, ein Thema, mit dem echt viele zu kämpfen haben am Anfang, was man so hört, dass man irgendwie nicht damit rechnet, dass der Zahnarzt doch so einen hohen Verkaufs- oder Verkäuferanteil halt hat.
Damit kommen wir ja in der Uni eigentlich fast gar nichts in Berührung damit. Beziehungsweise bei uns war es so, dass die Kunststofffüllungen waren um deutliches günstiger wie in der Praxis. Und dem haben die Patienten sowieso immer die Füllung genommen. Ich weiß nicht, ob es bei euch
doch,
genauso
also es ist wirklich
oder?
Viel, viel billiger. Und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum so viele auch zu uns an die Klinik kommen, aus diesem wirtschaftlichen Grund, weil es einfach günstiger ist.
Ja.
Und dann muss man denen das halt auch nicht so andrehen wie da draußen, denke ich mal.
Und ich denke, am Anfang ist es ganz normal, dass man einfach für eine Füllung länger braucht und man dadurch auch als Berufsanfänger nicht so viel verdient. Aber das kommt dann. Also nach einer gewissen Zeit hat man wirklich so viel Routine und dann geht es auch alles schneller und der Umsatz steigt dadurch automatisch an.
Wie lange hast du denn am Anfang gebraucht so für eine Füllung? So sage ich jetzt mal so eine MOD im Seitenzahnbereich, was ja doch relativ aufwendig ist. Da planen wir dann schon mal so ein, oder haben im 7. Semester mal so einen 3-Stunden-Termin fast eingeplant, was wirklich total verrückt ist.
Das ist richtig, das war bei uns auch so. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil in der ersten oder in der zweiten Praxis, wo da war dann eben dieser Wirtschaftlichkeitsdruck in Anführungszeichen, da war dann vorgegeben, ja, warum bist du noch nicht fertig, so ungefähr. Und aber dann am Anfang, dann habe ich in der dritten Praxis dann alles alleine gemacht im Prinzip und dann habe ich eine Stunde eingeplant, würde ich sagen, in Seitenzahnfüllung. Und jetzt braucht man nicht mehr so lange. Also es geht deutlich, deutlich schneller. Also es kommt aber auch aufs Team an. Also wenn man eine Assistenz hat, die halt dann gut mitmacht und das dann einfach fließt, dann macht es um einiges flotter. Also da braucht man sich am Anfang keine Gedanken machen.
Wie war das dann, wo du da gemerkt hast, okay, irgendwie, das ist jetzt wieder nicht, zweifelt man dann so langsam auch an seinem Weg, wenn man sich irgendwie bei Station 2 wieder nicht wohlfühlt? Oder hast du dich da irgendwie schon drauf eingestellt?
Zweifeln würde ich nicht sagen. Man muss einfach mal ins kalte Wasser springen. Man muss schauen, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir. Man muss es auch erstmal kennenlernen mit der Wirtschaftlichkeit. Und man muss dann aber auch so weit sein, zu sagen, so, Nee, ganz glücklich bin ich nicht. Man kann sie ja dann einfach mal umschauen. Also es war nicht so, dass sie total unglücklich war dann in der zweiten Praxis, das auf gar keinen Fall. Aber wenn man merkt, man schaut sie immer wieder mal Stellenanzeigen an und liebäugelt dann doch damit, da mal hinzuschreiben oder einfach mal vorbeizufahren, dann muss man es einfach machen.
Ja, deine heutige Praxis ist ja, würde ich mal sagen, die klassische Landpraxis. Würdest du das so unterschreiben? Also wie kann man sich deine heutige Arbeitsstelle vorstellen?
Ja, genau. Also das ist eine Zahnarztpraxis auf dem Land. Die gibt es jetzt schon seit fast 30 Jahren. Und dementsprechend ist auch der Patientenstamm. Die kommen halt auch teilweise schon so lange. Und in der Gegend bin ich auch aufgewachsen. Von dem her ist es auch so, da bin ich jetzt daheim quasi. Also da fühle ich mich dann ganz wohl. Wenn man dann Patienten auch, die kennen einen dann von früher oder von der Schule oder sowas, das ist...
Wie viel seid ihr da jetzt gerade?
Aktuell sind wir zwei. Also meine Chefin und ich, normalerweise sind wir zu dritt, aber die dritte Stelle ist gerade unbesetzt.
Woran hast du jetzt eigentlich gemerkt, dass das da passt? Also das hast du ja anscheinend relativ schnell gemerkt, weil es irgendwo so ein Heimkommen war. Und ja, was hat noch da so reingespielt, dass du gemeint hast, Mensch, hier ist jetzt cool, besser als in Station 1 und 2?
Also da habe ich meine Patienten, die behandle ich eigenständig. Ich habe immer jemanden, gut, jetzt aktuell ist die dritte Stelle nicht besetzt, aber es ist immer jemand da, den man fragen kann und das hilft mir ganz viel. Also wenn man dann zum Beispiel einen Schmerzpatienten da hat und sich nicht zu 100% sicher ist, dass man einfach nochmal den Kollegen dann fragt, ja, schau mal her, schau mal schnell aufs Röntgenbild mit drauf, ich will jetzt das und das machen, siehst du das genauso? Und das gibt einem dann ganz viel Sicherheit, wenn einfach noch jemand mit drauf schaut. Woran ich auch gemerkt habe, dass es passt, das ist ein ganz anderes Verhältnis auch zur Chefin irgendwie. Also die interessiert sich auch dafür, was man sonst macht, ist begeistert davon, dass ich jetzt zum Beispiel viel Musik spiele oder solche Sachen einfach, dass sich jemand für den Menschen interessiert und nicht einfach nur in Anführungszeichen eine Arbeitskraft hat, der mir sagen kann, mach das und das.
Wie ist dann deine Aufteilung aktuell? So Konz, Prothetik, PA?
Also das ist ganz witzig. Es ist mit Prothetik, das ist immer so phasenweise. Entweder man ist nur am Preppen und macht nur Kronen und Prothesen und was weiß ich was. Also ein paar Wochen lang geht es immer und hat fast gar keine Kontrollen, gar keine 0-1, fast gar keine Füllungen so ungefähr. Und jetzt habe ich wieder eine Phase, wo ich nur Kontrollen mache und nur Cons im Prinzip. Also es wechselt sich schön ab. Aber genau. PA ist so, dass es ist eigentlich relativ wenig, muss ich sagen, aber auch weil die Patienten erstmal zweimal zur PZR kommen, bei uns im Abstand von 6 Wochen und da wird geschaut, machen die Patienten mit, hat es überhaupt einen Sinn, eine PA zu machen? Und dadurch fallen halt leider auch schon manche weg. Das, ja, ich bin zum Wahnsinn, dass es Patienten gibt, die machen total gut mit und manche leider gar nicht. Ist leider so.
Voll. Aber ich finde, das merkt man schon an der Uni. Ich dachte irgendwie früher, ja, jeder wird ja so einigermaßen schon Zähne putzen und so irgendwie auch Wert drauf legen, dass es alles passt. Aber man wird ja da eigentlich tagtäglich irgendwie vom Gegenteil dann auch
überzeugt, total.
Dass es eben einfach anders ist. Ja, es ist schon verrückt, ja. Ja, worauf sollte man denn so deiner Meinung nach achten, wenn man sich jetzt nach einer Praxis für die Assistenzzeit umschaut? Du hast es ja 3-mal im Grunde gemacht. Hast du jetzt da irgendwelche Tipps? Also es geht ja schon bei der Praxisanzeige vielleicht los.
Also ich würde auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum mal die Stellenanzeigen immer wieder anschauen. Einfach mal schauen, was schreiben die Leute rein, was spricht mich an. Und wenn jetzt jemand, ja, und dann sieht man ja auch, wer hat jetzt in regelmäßigen Abständen eine Stellenanzeige drin, wo wechselt jemand vielleicht häufiger die Assistenzarztstelle, beziehungsweise welche Praxis hat häufiger jemand Neues da als Assistenzzahnarzt, das ist vielleicht auch ein Zeichen, ob das dann eine gute Stelle ist oder für einen eine gute Stelle ist oder nicht. Es ist auch wichtig, ob jemand da ist, den man fragen kann und dass derjenige immer mit draufschaut und hinter einem steht, weil es hilft ja auch nicht viel, wenn man zum Patienten sagt so und so und dann sagt, wollen die Patienten das nochmal ein anderer Zahnarzt mit draufschauen, der sagt dann was ganz anderes, das ist dann auch schwierig. Bei der Assistenz würde ich sagen, es ist auf jeden Fall gut, wenn man eine Assistenz hat, die auch schon Erfahrung hat. Wenn man jetzt immer nur mit einer Assistenz arbeiten soll, die im ersten Lehrjahr ist zum Beispiel, die können auch noch nicht so viel. Ist ja auch ganz normal und da wäre es hilfreich, wenn man vielleicht wechselnde Assistenzen hat oder einfach jemanden, der auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Auf der anderen Seite, wenn man selber auch schon sicherer ist und sowas, ist es was Tolles, wenn man selber Auszubildende ausbilden kann. Das ist natürlich auch ganz viel wert.
Wie ist denn das bei den Assistenzen? Wie kommt man da so an, als gerade von der Uni kommend? Ich kann mir vorstellen, jetzt eine Helferin, die irgendwie schon 25 Jahre ihren Beruf macht, die da auch schon relativ sicher ist und man selber ist vielleicht als Arzt eigentlich ein Ticken unsicherer, dass man dann vielleicht irgendwie, ja, sage ich jetzt mal so, in gewissermaßen ein Problem bekommt.
Ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Mhm. Also eigentlich denke ich schon, dass die Assistenzen befolgen, was man, oder was heißt befolgen, das ist das falsche Wort vielleicht, aber das ausführen, was man ihnen sagt. Oder ja, also das hatte ich bis jetzt eigentlich noch nicht, dass eine Assistenz das in Frage gestellt hat, was ich jetzt angeordnet habe oder was ich behandeln wollte.
Okay. Wie ist es eigentlich so, nochmal zurück, worauf man schauen sollte? Erster Eindruck einer Praxis, wenn man jetzt irgendwie vor Ort ist, vielleicht beim Bewerbungsgespräch oder so, auf was würdest du da am meisten achten?
Was für mich persönlich wäre jetzt so eine Hightech-Praxis, wo alles top ausgestattet ist, eher abschrecken, weil dann würde ich mir denken, bin ich dem überhaupt gerecht oder kann ich das überhaupt leisten, was erwartet wird? Also in der Praxis, wo ich jetzt bin, das sind die Einheiten in der Praxis, seit es die Praxis gibt, also schon ziemlich lang und funktionieren aber genauso gut wie jetzt top-moderne Sachen. Mhm. Ich würde schauen, ob alles aufgeräumt ist. Stehen viele Sachen rum? Wie sieht es im Stereo aus? Und wenn es ein Praxislabor gibt, wie sieht es da aus? Ist alles aufgeräumt oder ordentlich? Oder ist recht viel durcheinander?
Ich glaube, ihr habt ein Praxislabor, oder?
Genau, wir haben ein Praxislabor.
Ist das was sehr Praktisches?
Ja, total. Also das ist super. Da ist eine Zahntechnikerin, ist auch wieder da. Und es kommt auch immer wieder vor, dass die Patienten einfach in der Praxis stehen und sagen, meine Prothese ist gebrochen oder der Zahn ist rausgefallen. Und dann ist es natürlich super, dass man einfach schnell ins Praxislabor gehen kann und nach 2 Stunden ist das Ding gerichtet. Und dann kriegst du den Patienten wieder mit.
Beim Bewerbungsgespräch, wie war das? Wurde da gefragt, warum du jetzt ein paar Mal gewechselt hast? Irgendwie blöde Fragen gestellt oder so?
Nee, eigentlich gar nicht. Also, nee. Also jetzt in der Praxis, wo ich jetzt bin, da wurde es gar nicht gefragt. Ich habe es angesprochen, aber dann hat meine Chefin eher gemeint, so, man muss einmal anfangen und irgendwann mal ins kalte Wasser springen und es ist eigentlich besser, wenn man merkt oder dann mal wechselt und dann merkt, ja, es passt nicht, dass man sich dann was anderes sucht. War eher positiv.
Okay, wird denn konkret gefragt, wie viele Endos haben Sie schon gemacht, wie viele Zähne haben Sie schon gezogen, irgendwie, also gerade jetzt in der ersten Praxis vielleicht?
Ganz unterschiedlich. Also in der ersten Praxis wurde das gar nicht gefragt, weil da kam ich ja direkt vom Studium. In der zweiten Praxis wurde das gefragt, wie viele Endos haben Sie schon gemacht, wie viele Zähne haben Sie schon gezogen und so weiter. Und in der dritten Praxis gar nicht. Also da bin ich einfach hingefahren, habe die Bewerbung in der Früh gesehen, habe mir gedacht, die Stellenanzeige und habe mir gedacht, so, also entweder ich fahre jetzt hin oder ich lasse es ganz bleiben und dann bin ich ohne Bewerbungsunterlagen in der Praxis gestanden und habe gesagt, hier bin ich.
Okay, und es hat geklappt.
Und es hat geklappt, ja genau, es hat sehr gut gepasst dann.
War denn Gehaltsvorstellung auch ein Thema direkt?
Ja, auf jeden Fall. Also in der ersten Praxis war es festgesetzt. Das waren 2.500 Euro brutto. Das ist jetzt im Vergleich, ich glaube, relativ hoch. Ich glaube aber für Süddeutschland relativ normal. Andere fangen auch mit 2.000 Euro brutto an. Also ja, aber wie schon vorhin gesagt, also ich glaube, am Anfang darf man nicht zu hohe Erwartungen haben. Man muss erstmal reinkommen und Erfahrungen sammeln und dann ergibt sich das von selber. Und nach einem halben Jahr kann man ruhig auch mal nach einer Gehaltserhöhung fragen. Und meist, also bis jetzt war meine Erfahrung immer sehr positiv.
Du hast es ja vorher schon mal angedeutet, eben auch dieses, man braucht relativ lang, wenn man frisch von der Uni kommt. War das dann für dich so die krasseste Umstellung so am Anfang oder gab es da noch andere Dinge, die dich am Anfang ja herausgefordert haben?
Die krasseste Umstellung waren eigentlich die Entscheidungen zu treffen, dass man ja selbst für den Patienten dann verantwortlich ist im Prinzip oder dann selbst entscheiden muss, mache ich jetzt die Füllung oder mache ich eine Krone drauf oder was mache ich in der Schmerztherapie am besten? Das war eigentlich so die krasseste Umstellung.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ist es, wenn man da erstmal so ein bisschen ins Straucheln kommt oder erstmal ein bisschen unsicher ist und man soll ja irgendwie trotzdem noch gut beim Patienten rüberkommen?
Das Wichtigste ist, dass man dem Patienten Ruhe und Sicherheit vermittelt. Man hat nicht immer Sicherheit, das ist klar. Wichtig ist, dass man am Anfang einfach immer jemanden hat, den man fragen kann oder den man anrufen kann und da eben das einmal besprechen kann. Das hilft ganz viel.
Erinnerst du dich an eine konkrete Situation, wo du irgendwie improvisieren musstest erstmal?
Ja, ganz toll finde ich ja immer, wenn Patienten oder anrufen, ja, mir ist irgendwie der Frontzahn abgebrochen oder die Frontzahnbrücke rausgefallen, da muss man mal improvisieren. Ja, das sind so Sachen, da muss man einfach basteln dann, weil es ist nicht so wie in der Uni. In der Uni wird im Prinzip die, in Anführungszeichen, perfekte Zahnmedizin gelehrt, also was ist die beste Versorgung für den Patienten und die wird dann ja auch so umgesetzt und das ist auch gut so, dass man das lernt, aber in der Praxis, wenn man gerade irgendwie solche speziellen Fälle, Frontzahn abgebrochen, dann noch reinschieben muss und auch nicht so viel Zeit hat, dann muss man einfach basteln.
Man, am Anfang macht ja sicher jeder mal Fehler. An der Uni ist ja immer noch jemand, der dafür verantwortlich irgendwo ist, sage ich mal. Nimmt man sich die irgendwie zu Herzen oder ja, wie kommt man damit klar?
Kommt, glaube ich, auf die Persönlichkeit drauf an. Also ich bin jemand, der nimmt sowas viel mit nach Hause und ich mache mir dann auch am Abend oft noch Gedanken darüber. Was ich gemerkt habe, was mir hilft, ist, wenn man es direkt mit jemandem besprechen kann und dann auch besprechen kann, ja, was hätte man jetzt anders machen können oder besser machen können oder wie hätte man sich anders verhalten können dem Patienten gegenüber und dann einfach daraus lernen kann fürs nächste Mal.
Ich glaube übrigens, dass du da nicht die Einzige oder eine der wenigen bist. Ich glaube, dass die meisten das mit nach Hause nehmen. Die wenigstens geben es wahrscheinlich nur zu, weil sehr generell ja. So ein Thema Schwäche zeigen bei Zahnärzten und so. Gefühlt eignet man sich schon im Studium Strategien an, wie man irgendwie ja, da eher verdrängt, sage ich mal. Ja, ab wann hat es denn dann angefangen, eigentlich so richtig Spaß zu machen?
Ich würde sagen, so nach einem guten Jahr. Wenn man sich dann in der Praxis, also bei mir war es so, ich habe mich dann in der Praxis wohlgefühlt und dann Sicherheit gehabt in der Behandlung auch und da macht es dann Spaß.
Wie war das mit sowas wie Kofferdamm oder so? Fällt mir auch noch spontan ein. Ist ja an der Uni eigentlich für die meisten Dinge so Standard. Wie ist es dann in der Praxis, im Praxisalltag? Geht das überhaupt?
Es kommt auf die Praxis an. Also es gibt, klar gibt es Praxen, die machen bei allem wahrscheinlich Kofferdamm. Also bei Indus macht es auf jeden Fall Sinn. Bei einer Kunststofffüllung, wenn man es trocken halten kann, denke ich, kriegt man das auch sehr gut ohne Kofferdamm hin. Es ist ja auch so, dass in der Uni braucht man dann von Beginn legen der Füllung bis zum Ende legen der Füllung dauert es ja um einiges länger als in der Praxis, weil einfach so viele Zwischenschritte noch vorgezeigt werden müssen und da eben die Gefahr ist, dass der Patient den Mund zumacht und wieder alles voller Speichel ist. Wenn jetzt eingespielte Abläufe in der Praxis sind, dann kriegt man das auch recht gut ohnehin.
Durftest du das selber immer entscheiden oder darfst du es selber entscheiden oder ist es Chefsache sozusagen?
Ja, ist eher Chefsache.
Wie haben denn die Patienten eigentlich dann so auf die neue junge Ärztin, also dich, reagiert?
Da eigentlich sehr gut, weil in der Praxis gibt es schon immer junge Zahnärzte, also da sind schon ganz lange Zeit Vorbereitungsassistenten immer da und da sind die Patienten auch gewohnt, dass das immer wieder nach ein paar Jahren wechselt. Von dem her war es eigentlich sehr positiv und dadurch, dass sie auch aus der Gegend kommen und meine Chefin das dann auch den Patienten immer wieder erzählt hat, dass ich da ja auch aufgewachsen bin und so, war es eigentlich recht einfach.
Okay. Genau. Und gab es da irgendwie Unterschiede, als du ohne Doktortitel da die Patienten behandelt hast und jetzt eben mit Doktortitel?
Ich würde sagen, nein. Also, wobei ich witzigerweise jetzt, seit ich den Doktortitel auf dem Namensschild stehen habe, zwei Patienten innerhalb von einer Woche dann gesagt haben, ja, Sie sind die Fachfrau und das hatte ich davor nicht. Also, wobei dieser Doktortitel ja auch nichts darüber aussagt, ob man jetzt halt mehr weiß oder nicht.
Ja, dann macht es ja vielleicht doch was aus. Dann hat sich der Aufwand ja gelohnt.
Ja, genau.
Was macht dir denn eigentlich so am meisten Spaß mittlerweile am Beruf?
Am meisten Spaß? Also das Handwerkliche macht mir total Spaß. Was ich einfach schöne Erlebnisse finde, ist, wenn jetzt Patienten kommen, die schon lange nicht mehr beim Zahnarzt waren, weil sie total Angst haben und furchtbare Schmerzen haben, wenn man denen dann die Behandlung so gestalten kann, dass sie danach keine Schmerzen mehr haben und während der Behandlung auch keine Schmerzen hatten. Das finde ich immer schöne Erlebnisse.
Wobei das ja auch echt schwierig ist, gell, dass sie während der Behandlung keine Schmerzen haben.
Ja.
Merke ich schon jetzt, dass es manchmal so, da musst du halt dann von wegen ja sagen, irgendwie, ja, ich weiß, es tut weh, aber ich kann nichts machen. So.
Ja, manchmal kann man nichts dafür, wenn der Zahn so hoch entzündet ist. Ja, das tut mir auch echt immer sehr leid. Also das finde ich blöd, ja.
Ja, ist dann für beide Seiten nicht das Schönste. Du hast dich ja, ich glaube, du hast vor kurzem das Curriculum Endodontie begonnen. Wie heißt der? Das Curriculum,
genau.
Oder? Ja, das Curriculum.
Das Curriculum, würde ich sagen.
Ja, genau. Warum hast du dich dafür entschieden?
Weil mir Endo einfach schon immer Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich mir oft, also das hat mir im Phantom, ich weiß gar nicht, welcher ist es, 3, also in dem Kunstkurs da, da hat es mir schon Spaß gemacht. Und ich mir aber dann in der Praxis dann auch oft gedacht habe, so, ja, jetzt mache ich ein Endo. Und dann habe ich irgendeine Frage gestellt und denke mir so, ja, wieso komme ich da jetzt nicht weiter? Oder wieso komme ich da jetzt dann nicht bis ganz runter? Und deswegen denke ich, dass es Sinn macht, auf jeden Fall da so ein Curriculum zu machen, um einfach leichter dann alle Kanäle zu finden oder rauszufinden, was ist jetzt am besten von der Aufbereitung her oder spülen und so weiter.
Also es macht also quasi auch Sinn, wenn man jetzt nicht irgendwie Endospezialist werden möchte, sondern auch auf einer, sag ich jetzt mal, allgemeinen Praxis auf dem Land, dass man sich da einfach fortbildet.
Also ja, auf jeden Fall. Also ob man jetzt wirklich ein Curriculum machen will, weil es sehr zeitaufwendig und kostenintensiv ist, das ist die Frage. Also es gibt ja auch ganz viele andere, kürzere Fortbildungen, wo man auch ganz viel schon mitnehmen kann. Da gibt es ein großes Angebot.
Wie lange dauert denn das Curriculum?
Es sind insgesamt 9 Wochenenden. Und an einem Wochenende ist immer Freitagnachmittag und Samstag den ganzen Tag.
Ja, ist schon eine Zeit. Und gibt es auch eine Abschlussprüfung dann?
Eine Prüfung direkt nicht. Man muss so eine Fallmappe erstellen, wo man, ich glaube, 5 Fälle präsentieren muss, die man gemacht hat. Oder beziehungsweise in der Mappe. Und einen Fall davon muss man dann in der Gruppe präsentieren. Und der wird dann nochmal diskutiert. Und das ist so die Prüfung dann im Prinzip. Und dann kriegt man am Schluss ein Zertifikat. Genau. Aber es gibt ganz viele verschiedene Curriculums, wie auch immer.
Ja, ich glaube, Curricula. Und, glaube ich, ja. Kleine Lateinstunde noch.
Ja, die haben alle unterschiedliche Prüfungen oder in Anführungszeichen Prüfungen. Oder, ja, genau.
Wo findet das eigentlich statt? In München dann? Oder?
Genau, also meins ist immer in München, was sehr praktisch ist, weil ich in München wohne. Dann ist nicht so weit.
Und sind die Plätze da relativ begrenzt oder kann das quasi jeder machen, der das machen möchte?
Ich glaube, das kommt aufs Curriculum an. Also ich habe von meinem früheren Kollegen gehört, dass auf Implantologie, da ist es sehr begehrt. Und der hat, glaube ich, ein Jahr gewartet und dann war es auch noch der Extrakurs, also der zweite Kurs dann im Prinzip. Und bei Endo, wir sind jetzt so 10 Leute, das ist nicht so viel. Ich glaube, da war es relativ einfach einen Platz zu kriegen.
Was kostet so ein Curriculum?
Ich finde viel. Aber es ist natürlich, also alle Fortbildungen in der Zahnmedizin finde ich kosten viel. Bei dem Curriculum Endo hat man eigentlich immer ein Mikroskop. Jetzt durch Corona haben wir leider kein Mikroskop.
Ah, okay.
Aber dadurch sind halt, denke ich, die Kosten so hoch, dass man immer diesen speziellen Raum hat, wo man das Mikroskop hat. Wir sind nur 10 Leute, das ist natürlich sehr wenig für so einen Kurs. Wir können die ganzen Fallen ausprobieren, die kriegen wir dann gestellt.
Ah ja, ja, das ist natürlich schon auch dann sehr kostenaufwendig für den Veranstalter.
Man muss sich das Curriculum schon ein bisschen ersparen. Also es gibt manche Zahnarztpraxen oder bei manchen wird es von der Praxis bezahlt, aber dann ist es bei manchen auch so, dass die halt sich dann für so und so lang verpflichten müssen oder halt dann dementsprechend weniger verdienen. Und das ist jetzt bei mir nicht so, also ich zahle es komplett selber, aber das wollte ich auch so, einfach um diese Unabhängigkeit zu haben.
Kannst du dir dann vorstellen, in Zukunft Richtung vielleicht eigene Endopraxis oder so zu gehen? Oder wie ist dein Weg für die Zukunft?
Also ich könnte mir schon vorstellen, eine eigene Praxis zu haben. Es ist natürlich eine große Verantwortung, finanziell und auch über die Mitarbeiter und dann dem Patienten gegenüber auch. Alleine in der Praxis glaube ich eher nicht, weil man dann eben immer da sein muss und auch jetzt niemanden hat für einen kollegialen Austausch oder nicht jeden Tag jemanden da hat, was ich schon sehr schätze, dass man jemanden immer zum Austausch da hat.
Ja, klar, das ist dann natürlich nochmal was anderes, aber ist es auch was, was irgendwie so in einem wächst oder war dir das schon von immer war das schon immer klar, so irgendwann möchtest du dich selbstständig machen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass es so in einem wächst. Also am Anfang konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen, nach dem Studium oder im Studium konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann so nach einer gewissen Zeit, wenn man mehr Erfahrung hat und mehr Sicherheit und auch schon gesehen hat, wie kann es laufen in der Praxis, also positiv und negativ, dann bildet man auch so seine eigene Vorstellung, wie man sich's vorstellt, genau. Und dann formt sich so der Gedanke. Aber ich glaube, es gibt auch andere, die schon im Studium sagen, nee, ich mache mich auf jeden Fall selbstständig.
Das stimmt, wobei das heute auch immer weniger wird irgendwo. Also
Das stimmt.
gefühlt unter den Kommilitoninnen, sage ich
Ja.
jetzt einfach mal, gehen dann doch die meisten irgendwie Richtung Gemeinschaftspraxis. Aber
Ja,
ja, das wird auch
ja.
nochmal auf jeden Fall Thema bei mir im Podcast sein. Ich bedanke mich erstmal bei dir für heute.
Gern.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Waren total interessante Themen
Hat mir
dabei.
Spaß gemacht. Danke.